Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Freitag, der 10. April 2020. Ich bin Lars Nikolaisen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast ist der unglaublich innovative und inspirierende Friseurkollege aus Düsseldorf, Oliver Schmidt. Covid-19 hat die Welt und hat Deutschland und hat uns alle höchstwahrscheinlich auch weiterhin fest im Griff. Und das wird wohl auch noch die nächsten Tage so bleiben, auch wenn man langsam aber sicher schon mal über Exit-Strategien nachdenkt. Ich denke, das ist auch angebracht, mal darüber nachzudenken. Aber genauso angebracht ist es natürlich auch weiterhin, geduldig zu sein. Ich möchte aber auch mit diesem Podcast ein ganz kleines Zeichen setzen, wieder zurück zur Normalität. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, diese Folge endlich mal wieder nach der alten, bekannten Struktur aufzunehmen. Das heißt, mit einem kleinen Vorwort hier in den Hausmitteilungen, dann gleich einen kurzen Wochenrückblick auf die zu Ende gehende Kalenderwoche, dann die Vorstellung meines Gastes, dann der Talk mit meinem Gast und zum Schluss noch einen Blick außerhalb der Friseur- und Handwerksbranche. Also genau so, wie ich es eigentlich seit längerer Zeit ja immer durchgeführt habe, aber in den letzten Wochen war das halt auch nur noch schwierig oder schwer möglich. Und so freue ich mich jetzt mit euch, hoffentlich gemeinsam, auf eine fast normale Nummer-Deutlich-Folge. Und jetzt blicken wir doch mal zurück am besten auf die jetzt zu Ende gehende 15. Kalenderwoche 2020. Anfang der Woche hat die österreichische Regierung bekannt gegeben, dass sie sich schon intensive Gedanken machen über die Exit-Strategie. Das wird ja in Deutschland auch getan. Aber die Österreicher sind so ein, zwei Wochen vor uns, was Corona angeht. Und deswegen sind die da auch ein Stück weit schneller. Und ganz explizit wurde auch über unsere Friseurbranche gesprochen. Denn die Friseursalons in Österreich dürfen ab dem 2. Mai wieder geöffnet haben. Nur unter strikten Hygienemaßnahmen und unter strikten Vorschriften. Aber es ist dann wieder möglich, geöffnet zu haben. Und dann ging es natürlich los, dass die deutsche Friseurszene viel gemutmaßt hat, unter welchen Voraussetzungen könnten denn auch in Deutschland wieder Friseursalons geöffnet werden. Und Stand jetzt, Karfreitag, 12 Uhr mittags, ich kann es euch noch nicht sagen. Und auch ein Kollege aus Wien, mit dem ich jetzt kürzlich gesprochen habe, hat mir bestätigt, dass sie in Österreich zwar nur wissen, dass strenge Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen in den Friseursalons, aber welche das sind, ganz konkret, das weiß man auch in Österreich nicht. Vielleicht wisst ihr das jetzt schon, wenn ihr diesen Podcast hört, aber zumindest Freitagmittag stand das noch nicht fest. Und das finde ich insofern so interessant, weil viele dann im Internet schon gleich geschrieben haben, was sie alles machen werden und, und. Und ich denke, als guter Unternehmer musst du auch ein Stück weit immer vorausdenken und gucken, okay, welche Maßnahmen sind wohl sehr wahrscheinlich. Aber solange das in Österreich noch nicht feststeht, würde ich auch sagen, halten wir oder sollten wir den Ball noch ein Stück weit flacher halten. Natürlich uns alles angucken und uns informieren, aber ich würde noch nicht da in die große Hektik ausbrechen. Denn wenn in Österreich es feststeht, unter welchen Maßnahmen dort Friseursalons wieder geöffnet haben dürfen, dann können wir sehr stark davon ausgehen, dass sehr, sehr ähnliche Maßnahmen auch in Deutschland dann sicher getroffen werden, als Voraussetzung, dass Friseurgeschäfte wieder geöffnet werden. Und wann das ist, das weiß man jetzt auch noch nicht. Nach Ostern soll darüber ja gesprochen werden. Ich weiß, es gibt ein, ich sag mal, noch eher internes Positionspapier des Zentralverbands des deutschen Friseurhandwerkes. Ich glaube, das ist aber noch nicht öffentlich gestellt. Auch ich kenne nur Auszüge daraus. Deswegen will ich da gar nicht jetzt groß zitieren. Möchte nur sagen, ich finde es natürlich ganz klasse, wenn der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks hier auch politisch versucht, Stellung zu beziehen. Welche Maßnahmen können Friseure treffen, um die Geschäfte wieder zu öffnen? Das ist natürlich ganz gut. Und das, was ich so überflogen habe, zumindest das, was man mir zugespielt hat. Da waren so einige Punkte dabei, ja, Abstand halten oder zum Beispiel, dass Dienstleistungen, die wo Gesicht an Gesicht sehr eng gearbeitet wird, wie bei Augenbrauen und Wimpernfärben, dass Friseure da im ersten Schritt erstmal drauf verzichten wollen, freiwillig. Das finde ich dann so ganz gut, aber dann gibt es auch so andere Punkte, zum Beispiel, dass Friseursalons erstmal keinen Getränkeservice anbieten sollen. Den finde ich dann wieder so ein bisschen schräg. Ich verstehe natürlich den Hintergrund, dass man sagt, naja, Gläser abwaschen und so, das ist ja genau das, wo man mit dem Mund rangeht, wo die Infektion am größten ist. Aber da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, wie meinetwegen Pappbecher besorgen oder. Also da gibt es ja unterschiedliche Dinge. Dann zu sagen, gewisse Services gehen gar nicht, finde ich dann, naja, ein bisschen eventuell übers Ziel hinausgeschossen. Aber es ist ganz egal, es ist ja ein Positionspapier, das der Zentralverband da momentan erarbeitet. Und generell, dass er das tut, finde ich sehr, sehr gut und sehr richtig. Und ja, wir können alle gespannt sein letztendlich, worauf es hinausläuft. Momentan kann ich immer nur den Rat geben, auf der einen Seite, ja, nicht naiv durch die Welt zu gehen. Ich denke, das tut keiner von uns. Und auch ab und zu immer mal im Netz zu gucken, gibt es was Neues bezüglich Hygienemaßnahmen für Friseursalons in Österreich. Ich denke, das ist ein sehr guter Benchmark für uns. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch an Michael Brettmann erinnern, meinen Gast von der letzten Woche, der richtigerweise ja auch festgestellt hat, dass für die meisten Friseurunternehmer und für die meisten Handwerksunternehmen in diesem Jahr der Urlaub ausfallen wird, beziehungsweise sehr stark eingeschränkt wird. Zum einen, weil wir einfach vor Ort gebraucht werden, zum anderen, weil es auch finanziell sicher dieses Jahr schwierig für uns alle ist. Und deswegen sollten wir auch ohne schlechtes Gewissen jetzt im April, solange noch nichts feststeht, wo man sich wirklich konkreter vorbereiten muss, sollten wir vielleicht diese Tage auch nutzen, um auch mal abzuschalten. Also nicht ständig auf Facebook und auf Instagram zu surfen, nicht ständig WhatsApp aufzuhaben und mit 1000 Leuten zu chatten und zu kommunizieren und hast du das gehört und hast du dies gehört, sondern ich denke, vielleicht ist es für die meisten von uns auch ganz hilfreich, mal das Akku aufzuladen, indem man auch mal sich etwas weniger in den Social-Media-Netzwerken aufhält. Ich denke, das ist auch ein ganz wertvoller und guter Rat in diesen Tagen. Ende Februar saß ich hier im Podcast Loft und habe geskypt mit Oliver Schmidt. Und dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet und wir haben uns bei diesem Gespräch die Bälle hin und her geworfen, weil wir mal kreativ gedacht haben, über den Tellerrand hinausgedacht haben, wie müsste sich die Friseurbranche neu erfinden, um neue Potenziale zu entfachen, um noch wertvoller zu sein für ganz viele Menschen da draußen in Deutschland. Und ich glaube, bei aller Bescheidenheit, wir haben da wirklich spontan viele tolle, kreative Ideen entwickelt. Und ich hätte euch dieses Gespräch natürlich sehr gerne Anfang Mitte März auch präsentiert, so war es ja auch gedacht, aber dann kam die Corona-Krise, dann kam irgendwann der Lockdown und dann passte es einfach nicht. Und ich denke, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, über die Osterfeiertage euch dieses Gespräch jetzt zu präsentieren. Wie bei meinem Gesprächspartner Steffen Knies in der Folge 24, das war ja auch ein Gespräch, das ich vor der Corona-Krise aufgezeichnet habe, so ist es auch hier bei Oliver Schmidt so, dass in dem Gespräch, glaube ich, nicht ein einziges Mal das Wort Corona vorkommt, weil das war noch ein Stück weit weg für uns und wir hätten nie natürlich gedacht, dass das solche Ausmaße annimmt, wie sie nachher wie es nachher geworden ist. Aber ich denke gerade deswegen könnte dieser Nummer Deutlich Talk für euch besonders interessant sein, weil er uns die Möglichkeit bietet, auch jetzt mal außerhalb dieser Krise zu denken und auch einmal zu gucken, was passiert eigentlich in der Zeit danach? Was müsste es geben? Was müssten wir tun? Und ich denke, hier sind wirklich viele Ideen. Also ich zumindest habe mir viele Dinge aufgeschrieben bei diesem Gespräch und ich weiß, dass der ein oder andere Punkt mich mit Sicherheit noch bis Jahresende auch in meinem eigenen Unternehmen beschäftigen wird, den ich da optimieren und verbessern möchte, wenn erst einmal diese Corona-Krise vorbei ist und wir wieder ein bisschen auch Luft haben für diese kreativen Gedanken. Soll ich und muss ich euch wirklich noch Oliver Schmidt erklären? Ich denke, er ist einer der bekanntesten, der berühmtesten und auch der meist respektiertesten Friseurkollegen in Deutschland, hat seine Heimat in Düsseldorf, dort 19 Salons mit etwas über 200 Mitarbeitern, betreibt auch eine eigene Akademie. In dieser Akademie Entstehen wieder viele neue Techniken, auch Fotoshootings. Er selber macht ja auch viele Fotoshootings, nicht nur für sein Unternehmen oder für L'Oréal, für das Unternehmen, für das er schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehr intensiv und sehr eng und sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet, sondern auch für Werbekampagnen von ganz unterschiedlichen Firmen. Also er ist jemand, der immer noch am Stuhl steht, obwohl er diese 19 Salons und die Akademie leitet, was ich sowieso wahnsinnig finde. Und der immer noch Vollblut-Friseur ist, nicht nur Friseurunternehmer, sondern auch absolut Friseur. Ja, der kann, glaube ich, nicht anders leben, als Haare in den Händen halten und sich Gedanken machen über neue Formen, Farben, Schnitte, was auch immer. Ein unglaublich toller Kollege. Ich gucke zu Oliver Schmidt schon seit sehr vielen Jahren hinauf. Er begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Berufsleben lang. Ich weiß gar nicht, ob er das weiß, aber ich glaube, wir sind beide mehr oder weniger zeitgleich Anfang der 90er Weller-Top-Akteure geworden. Ne, in seiner ersten, in seiner dunklen Zeit, in der Zeit von Oliver Schmidt, war er ja auch Weller-Akteur, bevor er dann zu L'Oréal gewechselt ist. Und wie gesagt, da er schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehr vertrauensvoll und tolle Arbeit macht. Aber ganz in seinen Anfängen war er halt Weller-Akteur und ich auch, bin es ja auch heute noch und auch sehr gerne. Und ich weiß noch, ich habe hier ein Schnittseminar im Hamburger Weller-Studio gegeben und das war wirklich nicht sehr gut besucht. Wirklich nicht sehr gut besucht. Und die Studioleiterin damals, die wollte mich aufpäppeln. Und die hat dann zu mir gesagt, Lars, mach dir doch keinen Kopf, du bist halt noch kein Oliver Schmidt. Kommt noch. Es ist nie so weit gekommen, das kann man schon mal sagen. Aber damit will ich nur sagen, Oliver Schmidt war damals schon, auch in den Anfängen, jemand, der wirklich so ein Magnet war für Friseure, dem man einfach die Leidenschaft für diesen Beruf auch 100% abnimmt. Und dem man gerne zuhört und wo man gerne sieht, womit der sich jetzt gerade beschäftigt. Und Oliver Schmidt hat auch die Gabe, in Strukturen zu denken. Das heißt, erst hat er ein paar lose Ideen im Kopf und dann werden aus diesen losen Ideen, wenn er sich mit denen mehr beschäftigt, richtig tolle Konzepte. Das ist etwas, wofür er brennt und was er total gerne umsetzt. Das sieht man ja auch aktuell zum Beispiel in dieser Corona-Krisenzeit, wo er auch 6 Schritte aus dieser Corona-Krise aufzeigt oder eines seiner bekanntesten, wenn nicht sein bekanntestes und erfolgreichstes Buch, welches er vor ein paar Jahren geschrieben hat, das Premium-Prinzip, wo es um 5 Steps geht, wie du aus einem richtig guten Friseursalon einen Premium-Salon machen kannst und worauf du, wenn du erstmal ein Premium-Salon bist, worauf du immer wieder zu achten hast, diese 5 Schritte einzuhalten, damit du auch Premium bleibst. Ja, also diese Gabe von losen Ideen richtig dann mit Struktur Konzepten zu erstellen, die begeistern mich wirklich bei Oliver Schmidt und machen ihn immer für mich zu einer Art Vorbild. Und mit diesem Vorbild konnte ich sprechen für euch, für diesen Podcast. Wie gesagt, schon ein paar Wochen her das Gespräch. Also vergesst Corona und konzentriert euch jetzt auf das, was uns Oliver Schmidt zu sagen hat in dem Nun mal deutlich Talk für diese Folge 26. Die Friseurbranche müsste sich eigentlich mal wirklich ganz neu erfinden. Herzlich willkommen beim Nun mal deutlich Podcast, Oliver Schmidt.
Hallo Lars, ich freue mich.
Sag mal, Olli, wo störe ich dich denn gerade? Kommst du gerade vom Haare schneiden?
Ich komme gerade vom Haare schneiden. Jetzt bin ich hier oben im Büro, habe mich mal zurückgezogen und habe schon die ganze Zeit fleißig geschnitten und koloriert, was das Zeug hält. Also ich bin in Bestform.
Das kann ich sowieso überhaupt nicht verstehen, wie du das alles immer noch managst. In wie vielen Salons arbeitest du in einem?
Nee, ich arbeite immer in 2. Kölgalerie und Uhlandstraße im Wechsel. Mache ich aber auch schon so seit, ich glaube, 15 oder 18, 19 Jahren so in diesem gleichen Rhythmus. Ein Tag da, ein Tag da. Aber
gibt es auch einen Bürotag?
Zwischendurch muss ich. Ja, der ist meistens montags oder dienstags vormittags oder Donnerstag später Nachmittag. Machen wir auch noch viel immer hier im Büro nochmal ab 17 Uhr. Aber ich versuche mir halt sehr viel Zeit auch für den Salon zu nehmen. Gott sei Dank habe ich auch ein super Büroteam, kann ich an der Stelle sagen, wirklich sagen, die auch hier gut harmonieren. Und wir sind eigentlich ein eingespieltes Team seit vielen Jahren. Der eine kann sich auf den anderen verlassen. Wir wissen auch, was gefordert wird und was zu machen ist. Und dadurch haben wir eigentlich, wie ich finde, eine ganz gute Organisation.
Ja, ich meine, ihr seid bekannt dafür, dass ihr so gut organisiert seid, ne? Also das ist schon, das ist schon wirklich hervorragend, ja. Das stimmt. Und der Grund meiner Einladung, dass ich gesagt habe, Oliver, ich möchte gerne mit dir mal offiziell hier im Podcast sprechen, ist, wir beide haben vor ein paar Wochen mal telefoniert, ein Wort gab das andere und dann hast du zu mir gesagt, Lars, die Friseurbranche muss sich radikal erneuern. Ich glaube, diese Friseurbranche muss sich radikal erneuern. Und da habe ich gedacht, okay, das nehme ich jetzt mal zum Anlass, dich in diesen Podcast einzuladen und dich zu fragen, was meinst du damit? Wie kommst du darauf?
Ja, ich finde, also wenn man die Entwicklung der letzten, ja nicht nur der letzten 2-3 Jahre nimmt, sondern wenn man die Entwicklung seit mehr als 10 Jahren nimmt, haben wir eigentlich permanent ein ständig wachsendes Imageproblem. Okay, das ist bekannt. Wir haben, was wir aber auch nicht in den letzten Jahren trotz aller Bemühungen nie richtig hingekriegt haben, wir haben eine veränderte Personalsituation, klar, immer weniger Mitarbeiter und wir haben auch eine veränderte Kundensichtweise, weil die Endverbraucher haben auch ihr Verhalten zum Friseur auch geändert. Weil wenn man mal sieht, was für die Kunden Schönheit bedeutet, dann ist Schnitt und Farbe nur noch ein Teil des Ganzen. Da kommt noch vieles andere mit dazu, ob es die ganze Bodykultur ist, ob es die ganze Make-up-Kultur ist oder die Selbstoptimierung, die man heute bei Instagram und in den Social-Media-Kanälen sehen kann. Also heute wird als schön, glaube ich, das gesamte Bild empfunden. Und das war mal anders. Wir kommen aus einer Zeit, da war mehr Schnitt, mehr Farbe. Es wechselten sich quasi immer die Trends ab. Mal war mehr Schnitt, mal war mehr Farbe und dann wieder andersrum. Aber jetzt haben wir eigentlich dieses totale Bild der Selbstoptimierung von jungen Frauen, sieht man ganz deutlich. Und deswegen glaube ich, wir müssen von Cut and Color denken weg und müssen definitiv hin zu mehr Beauty. Eyebrowning, Extensions, Make-up, vielleicht auch Massage, Waxing. All dieses Ganze müssen wir, glaube ich, mehr im Komplettpaket anbieten, um uns auch im Sinne von Beauty attraktiver gegenüber den Endverbrauchern machen.
Das, was du gerade aufgezählt hast, ja, Eyebrown, Waxing, Make-up, das sind ja alles Bereiche, die so ein bisschen ausgesourced worden sind in den letzten Jahren. Ne? Also wo es ja Waxing-Studios gibt und Eyebrown-Bars und so weiter. Du sagst also, es sollte wieder mehr zurück in den Friseur?
Salon. Absolut. Ich war jetzt neulich auch in den USA, in Miami, Anfang des Jahres. Dort habe ich 2 Salons besucht. Und dort ist das Angebot deutlich größer und vielseitiger. Und je vielseitiger und größer das Angebot ist, desto stärker wird auch die Attraktivität. Die Kunden kommen ja seit Jahren immer weniger. Die Besuchshäufigkeit, die ist ja nicht steigend. Im Gegenteil, sie sinkt, glaube ich, leicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie aktuell ist. In jedem Fall, wenn ich mal denke, als ich in der Lehre war, war die Besuchshäufigkeit 18 Mal im Jahr. Heute ist sie bei irgendwo bei 5, noch was.
Ja, also, jetzt auch gesagt, wir haben 6.
Ja, wir haben mit unserer Dienstleistung nicht an Attraktivität beim Endverbraucher gewonnen. Und wenn wir gewinnen wollen, müssen wir den Endverbraucher gewinnen. Und da, glaube ich, müssen wir uns ganz anders aufstellen, als wir das in den letzten 10 oder 15 oder 20 Jahren getan haben. Wir dürfen uns nicht mehr allein auf Haartrends verlassen, sondern wir müssen Beauty-Trends im Fokus haben.
Okay, das werde ich gleich nochmal fokussieren. Aber eine Frage, die sofort mir in den Gedanken kam, war, wir sind doch aber auch in einer Gesellschaft, die sich immer mehr Spezialisten sucht und sich immer mehr spezialisiert. War es da nicht nur die logische Konsequenz, dass man solche Dienstleistungen wie Make-up jetzt in einem Kosmetikstudio macht oder der Augenbrauen- und Wimpernservice, dass der sich auch aussourced und dass Kunden auch deswegen zu einer Eyebrow-Bar gehen, weil sie das Gefühl haben, da sind die Spezialisten, die machen nichts anderes als nur das?
Im Moment ist es so, aber das liegt auch daran, dass die meisten Salons oder kaum ein Salon hat eine Eyebrow Bar oder bietet dieses Service offensiv und wahrnehmbar an. Also ich glaube, wenn man einen Friseursalon betritt, wird kein Endverbraucher sofort das Gefühl haben, auch hier gibt es auch noch Eyebrowing oder Maniküre oder sonstiges. Das fällt erstmal gar nicht auf, weil man ist dieses klassische Salonbild gewöhnt. Ich hatte die Diskussion auch mit meinem Einrichter, da habe ich auch gesagt, hör mal, können wir denn nicht mal hier einen Make-up-Platz oder Eyebrow-Platz machen? Da sagt er, theoretisch brauchst du das doch alles gar nicht. Du kannst das ja an einem Platz auch alles machen. Da habe ich gesagt, stimmt. Aber trotzdem würde ich es anders sehen, weil der Endverbraucher oder die Endverbraucherinnen müssen es ja auch erkennen können, dass wir ein Mehrangebot haben. Und das ist zu wenig sichtbar und die verbinden uns einfach immer nur mit Haaren. Und wenn man aber auch die Trends sieht, müssen wir uns da größer aufstellen und mit den Spezialisten. Es ist ja nicht auszuschließen, dass wir auch spezielle Eyebrow-Spezialisten im Salon beschäftigen. Also es geht ja auch so, dass wir vielleicht vieles wieder im Salon reinholen.
Also das ist ein ganz spannender Gedanke. Das würde auch in der Konsequenz bedeuten, es müsste dann wieder eine Tendenz zu größeren Salons geben, oder? Denn die Friseursalons haben sich in den letzten Jahren immer mehr verkleinert. Ich weiß jetzt auch nicht, wie da der letzte Stand ist, aber ich glaube, statistisch gesehen, mehr oder weniger arbeiten 3 Personen pro Salon. Irgend so eine Zahl habe ich mal vor kurzem aufgeschnappt. Aber hier, um Plätze anzubieten für spezielle Services, denn da stimme ich dir völlig zu, aus marketingtechnischen Gründen sollte man nicht alles an einem Platz machen, sondern sollte man schon die Vielfalt zeigen. Aber das würde ja bedeuten, größere Salons, mehr Mitarbeiter.
Ja, ich glaube auch, ich kann es mir auch durchaus vorstellen, dass Salons größer werden müssen, um das Mehrangebot zu zeigen. Ich weiß zwar, dass das gerade mal nicht der Trend ist, weil alle Friseursalons werden immer kleiner und immer spezifischer und fokussieren sich rein auf die Haardienstleistung. Das ist richtig, das ist nicht auszuschließen, aber ich glaube auch, viele haben wahrscheinlich auch gar nicht darüber nachgedacht. Ich glaube auch, vielleicht ist es auch keine Frage von groß oder klein. Ein kleiner Salon könnte mit einem Spezialisten Eyebrowing und andere Dienstleistungen genauso gut anbieten.
Na gut, ein kleiner Salon, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ein kleiner Salon, also klein im Sinne von wenig Mitarbeitern, könnte sich ja auf das ganze Beauty-Thema auch konzentrieren. Es sagt ja keiner, dass wenn du 3 Mitarbeiter hast, dass jeder am Tag 8 Kunden bedienen muss. Du kannst ja vielleicht auch sagen, jeder von uns bedient nur 2, aber die machen wir richtig toll. Ja, den ganzen Vormittag oder den ganzen Nachmittag von vorne bis hinten bereiten wir denen tolle Beauty-Stunden bei uns.
Ja, und ich glaube auch, dass die Endverbraucher das lieben würden, wenn sie vieles in einem Besuch erledigen können. Also viele beschweren sich ja auch dann, ach, da muss ich dahin und da muss ich dahin. Und dann kommt alles irgendwie zu kurz. Wir leben ja in einer Zeit, wo man am liebsten ganz viel in der einen Stunde, wo man irgendwo ist, reinpacken würde. Also der Zeitgewinn ist dabei auch ein Fokus für viele Endverbraucher, bin ich von überzeugt.
Ja, das klingt wirklich logisch. Und ich meine, neu ist die Geschichte nicht. Ich habe 1990 ein Jahr in Amerika gearbeitet und selbst da wurde in den Top-Salons Maniküre, Pediküre angeboten. Und also, dass man auch sagt, wenn du etwas auf dich hältst und wenn du sagst, so, ich möchte einen tollen Dienstleister in Anspruch nehmen, da wurde damals schon echt viel angeboten. Das stimmt. Da haben wir uns hier in Deutschland zu sehr oder in Europa zu sehr auf wenige fachliche Dienstleistungen konzentriert.
Ich glaube, Lars, wir müssen auch vielleicht den Hebel ganz woanders anfangen. Das ist nämlich bei der Beratung. Wir müssen die Kunden auch mal anders betrachten lernen. Ich stelle immer wieder fest, bei allen Beratungsseminaren, alle gucken nur immer auf die Haare. Meistens hinten auf die Spitzen, 2 Zentimeter kürzer oder länger. Aber wirklich Ideen für Kunden kreieren, das ist häufig vielfach schwieriger. Ich selbst habe jahrelang kein Auge gehabt für Eyebrowing und dann war ich aber auf einem Seminar und dann wurde mir das alles erklärt und ich sah plötzlich, welche unterschiedlichen Facetten es gab und plötzlich guckt man die Kunden an und dann erkennt man auch plötzlich, wo der Beratungsbedarf ist und dann fängt man auch an, darüber zu sprechen und das auch zu verkaufen. Ich nenne dieses Thema ja Beauty Sense, also der Wolf Davids hat dieses Wort erfunden, Beauty Sense, aber es bedeutet ja, den Sinn für Schönheit zu haben und den Menschen als Ganzes zu sehen, den Total Look wahrzunehmen. Ich glaube, das ist ein Bedürfnis von vielen Friseuren und wenn man die Vorher-Nachher-Bilder manchmal sieht, dann würde jeder von uns sagen, wenn wir vorher eine graue Maus haben und hinterher sieht sie aus wie ein toller Star, dann ist es ja oftmals nicht die eigentliche Kunst des Haarschnitts oder der Koloration, sondern die Kunst liegt ja darin, von vorher zu nachher denken zu können. Also wie viel Vorstellungskraft entwickelt ein Friseur hinter der Kundin? Und wenn man diese Vorstellungskraft, die Kreativität auch wieder mehr trainiert und fördert, das versuche ich in allen Seminaren, dass die Leute in einem Menschen mehr erkennen können und viel mehr Veränderungsmöglichkeiten sehen. Und wenn man dann vom Herzen jemand wirklich verschönern will, dann will man automatisch auch immer noch mehr machen als wie die Haare. So wichtig die Haare auch sind, sie sind unser Kernbusiness, aber wenn wir mit der Beratung anfangen, mehr zu erkennen, dann wird sich auch, glaube ich, automatisch das Anbieten dieser Dienstleistung spielerischer oder fast von selbst erledigen.
Ja klar, wenn du darauf selber dich mehr konzentrierst und fokussierst, das ist richtig. Aber ist dieser Ansatz nicht in der Breite schon sehr anspruchsvoll gedacht?
Ja, ich glaube auch, dass das anspruchsvoll ist, aber Anspruch ist ja nichts Falsches. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir können, das merke ich auch in den Seminaren, immer mehr Friseure mit einer tollen Philosophie wie Beauty Sense. Diese Philosophie von Beauty Sense hat unglaublich viele gerade auch im letzten Jahr begeistert und die haben das angenommen. Und ich finde aber immer, Menschen können auch wachsen in ihren Ansprüchen. Also Menschen können immer von den Faktor gut auf Excellent kommen. Also ich glaube einfach felsenfest daran, dass jeder immer Potenzial hat, mehr aus sich selbst zu machen, als wie er macht. Das ist also mein ganz fester Glaube. Dafür sind Coachings notwendig, dafür sind Aufmerksamkeiten notwendig. Aber ich glaube, im Salon stellt man das auch fest, wie toll sich manche Mitarbeiter entwickeln. Leider Gottes auch manche nicht. Okay, das aber trotzdem, die dürfen uns nicht bremsen, die anderen gut zu entwickeln.
Ja, das ist ein guter Punkt und in dem stimme ich dir auch total zu. Du hast jetzt schon mehrmals von einem Seminar Beauty Sense gesprochen. Ist das ein Seminar, das du intern für deine Mitarbeiter gibst oder können das auch Kolleginnen und Kollegen, Hörer dieses Podcasts ebenfalls buchen?
Ja, ich bin auf den Clark. Wir bieten das an. Wir bieten das auf verschiedensten Seminaren auch über unseren Partner L'Oreal an. Wir bieten das aber auch bei uns an. Wir machen es auch intern für unsere Leute. Drauf gekommen bin ich über damals den Premium-Gedanken als Salonkonzept Premium zu machen. Und dann war es eigentlich die logische Antwort darauf, auch unsere Mitarbeiter müssen Premium-like werden. Das führt mich zu den Gedanken, wie wird man vom Friseur zum Top-Friseur? Mhm. Und da sind ja die sogenannten Soft Skills entscheidend. Also die Skills bedeutet ja die Fähigkeiten, die einer hat. Also der Bäcker kann Brötchen backen oder Konditor können Kuchen machen und Friseure können Haare schneiden. Allein die Fähigkeit macht aber nicht erfolgreich. Wenn man gut Haare schneiden kann, kann aber keine gute Beratung, keinen guten Service, keinen guten Kundenumgang, dann wird man nicht erfolgreich. Das heißt, die Soft Skills, also die Fähigkeiten, die uns über unsere tatsächliche Können nochmal hinausgehen, die machen uns dann nachher erfolgreich. Und bei dem Seminar Premium Hair Designer habe ich 3 verschiedene Säulen, die mir wichtig sind. Das ist erstens die Kompetenz. Zweitens die Kreativität, also wie entwickelt man schneller Frisurenideen? Da habe ich auch eine Methode zu ausgearbeitet. Und drittens Beauty Sense, also den Sinn für Schönheit immer weiter zu entwickeln. Fest steht, das ist eigentlich auch für Friseure, die ihren Beruf leidenschaftlich gerne machen, ist das genau das Kernthema. Da geht jedem das Herz auf und das will man auch weiterentwickeln. Das ist das eigentliche Können. Es ist mehr als wie nur einen Bob schneiden, so schwer das auch manchmal sein kann. Und es hat auch nichts mit einem handwerklichen Anspruch zu tun, sondern hier ist der Anspruch gelegt auf Schönheitsanspruch.
Ja, und ich denke, du triffst damit voll den Nagel auf den Kopf, weil wir leben ja in dieser Instagram-Welt, in dieser Selfie-Welt, wo sich jeder möglichst optimal darstellen möchte. Und um diesen optimalen Look zu bekommen, glaube ich tatsächlich, haben viele den Eindruck heute aktuell, oder vielleicht ist es sogar auch die Notwendigkeit, dass man sagt, ich brauche einen guten Friseur, ich brauche gute Kosmetik, also ich brauche mehrere unterschiedliche Experten und es gibt nur wenige, die das in einem Haus anbieten. Wie ist das denn bei euch?
Ja, wir auch nicht, sondern wir haben vor ein paar Wochen habe ich mit meinen Partnern, ich habe ja mehrere Geschäftspartner, haben wir uns eine Next-Level-Strategie entwickelt. Wir wollen also eine Strategie für unser neues Niveau. Wir haben gesagt, wir haben verschiedene Punkte, an denen müssen wir unser Niveau toppen. Eine Säule heißt Mitarbeiter, eine Säule heißt Kunden und eine Säule heißt auch unser Konzept. Und da haben wir gesagt, wenn wir unser Konzept einen nächsten Level geben wollen, dann heißt dieser Level für uns Beauty. Nur, wir können natürlich nicht von heute auf morgen alle Salons direkt umstellen und alles, wir müssen ja alle Mitarbeiter mitnehmen, wir müssen es immer weiterentwickeln, wir versuchen es über die Beratung immer mehr Dienstleistungen zu entwickeln. Wir haben gestern ein ganz großes Eyebrow-Seminar gemacht, wo also auch wieder ein ganzer starker Fokus darauf ging, die Mitarbeiter war super, die Mitarbeiter, Wimpern, Lashes, Eyebrow-Seminar, das war das, was wir gemacht haben. Begeisterung riesengroß und jeder unserer Mitarbeiter glaubt, dass wir das toll anbieten können.
Und wenn ihr so etwas anbietet, darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Ja, ja.
Wenn ihr so etwas anbietet bei euren Mitarbeitern, ist dann die Teilnahme an so einem Seminar freiwillig? Macht das jeder und macht das jeder gern? Oder ist es auch für dich in Ordnung, wenn jemand sagt, du, ich bin so fokussiert auf Balayage oder auf, keine Ahnung, englische Schnitttechniken, ich möchte mich darauf fokussieren?
Ja, also das ist, normalerweise gibt es diese Problematik immer wieder auch bei unseren Mitarbeitern, dass die einfach sagen, nee, das ist nicht so sehr mein Thema oder das ist mehr mein Thema. Wir wollen auch keinen zum Allrounder zwingen. Wir glauben auch, dass es vielleicht auch Mitarbeiter geben sollte, die sich auf gewisse Gebiete spezialisieren, da wo sie ihre Stärke haben. Da werden sie auch automatisch erfolgreich sein. Das ist ja auch der amerikanische Gedanke. Aber hier bei allen Themen, die mehr mit Schönheit zu tun haben, gewinnen wir die Mitarbeiter automatisch zum Seminar, weil die da selber ein hohes Interesse dran haben. Und wenn sie selber ein hohes Interesse dran haben, dann bieten sie diese Dienstleistung, wie ich auch heute wieder im Salon erlebt habe, auch viel, viel schneller an. Und wenn ich mal einen Gedanken sagen darf, auch gerade beim Eyebrow-Styling, wenn ich mir mal vorstelle, Augenbrauenkorrektur oder Zupfen von 8 auf 9 Euro war ein unglaublicher Angang manchmal. Die Dienstleistung hatte bei dem Endverbraucher kein Gewicht. Jetzt inzwischen machen wir Lashlifting für 59, Browlifting für 49 Euro. Also kommt die Kundin plötzlich mit beiden Dienstleistungen zusammen auf über 100 Euro und die Leute finden das ein wichtiges Thema. Wenn das Thema beim Endverbraucher stark ist, dann entwickelt sich auch der Preis dementsprechend. Also wenn die Kunden das wollen, geht der Preis nach oben. Das ist ja natürlich die logische Folge. Wir überlegen ja dauernd, wie können wir unsere Preise erhöhen. Und wenn eine Dienstleistung, wir müssen immer davon ausgehen, welche Attraktivität hat diese Dienstleistung. Balayage hat in den letzten Jahren alle Preise getoppt, die wir vorher mit den Strähnen hatten. Weil der Wunsch nach Balayage, nach diesem Bild, der künstlerische Anspruch, das Ergebnis, das Feintuning, nachher der Farbe, das hatte ja plötzlich eine völlig neue Dimension bekommen und Balayage hat den Farbpreis extrem nach oben getrieben. Also es liegt an uns, immer die Trendthemen zu erkennen, die auch dann unsere Umsätze nach oben treiben können.
Puh, ja, da waren natürlich ganz viele Punkte, die ich auch sofort unterstreichen möchte. Es ist aber auch die Qualität der Arbeit, die dann einfach besser geworden ist, ne? Weil Balayage im Vergleich zu ich sag jetzt mal, klassischen Foliensträhnen ist ja nicht nur ein anderer Name, sondern es ist ja auch schon auch eine andere Wertigkeit. Man benötigt dafür schon auch ein hohes Expertenwissen. Ne? Und Feeling,
Feeling. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir müssen auch auch erkennen, wir müssen eins machen, wir müssen den Look erkennen und danach die Technik machen. Also ich erinnere mich bei Balayage, wie oft hat man da gesagt, lass den Ansatz raus und dann war der Ansatz 2-3 Zentimeter rausgelassen, danach war alles eingestrichen. Das sind natürlich nicht die Balayage-Ergebnisse. Die Aufhellung in den Spitzen fängt ja erst viel, viel später im Haar an, also erst ab Kinnhöhe oder Mundhöhe. Also diesen Feel für den Look zu haben und danach die Technik zu machen, finde ich bei fast allen Dienstleistungen extrem wichtig. Wir sind, also nicht zu viel, aber wir sind oftmals technikorientiert und lernen eine Technik, beispielsweise Bobschneiden, alles wird runtergezogen auf eine Linie, das Haar wird unten dick, aber das ist natürlich nicht, was man unter Long Bob versteht, weil Long Bobs unten viel schlanker geschnitten sind, viel modellierter geschnitten sind. Also dieses Denken von Technik zum Look oder vom Look zur Technik finde ich ganz wichtig. Wir müssen viel mehr look-orientiert sein, als wie technik-orientiert sein. Da zumindest ist meine Ansicht.
Ja, da kann nein, ja du, jeder ich, denken. Ich stimme dieser
andere geben, die da anders mal denken.
Ja gut, also du wirst ja nie 100% bekommen. Ne? Es wird natürlich, denke ich, sehr viele Hörer geben, die jetzt aufmerksam zugehört haben, haben gesagt, ey, der Oliver Schmidt, der hat so recht. Und dann gibt es sich auch den einen oder anderen oder die einen oder andere, die sagen, nee, ich sehe das ganz anders. Letztendlich führen viele Wege nach Rom, aber der Beginn unseres Gespräches war ja diese Aussage, der Friseurberuf muss sich radikal erneuern. Und jetzt haben wir herausgearbeitet, du siehst es so, dass der Friseurdienstleister nicht nur Cut and Color im Kopf haben muss, sondern immer den ganzen Menschen, immer Beauty.
Ja, Beauty, ich glaube, Total Look ist unsere Chance. Also Beauty Sense, das ist die größte Chance. Weil was wollen denn die Kunden beim Friseur? Sie wollen zwei Dinge. Entweder wollen sie schöne Verwöhnerlebnisse haben oder sie wollen sich verschönern. Und das sind unsere beiden Chancen, weil die Bedarfskundin, so wie wir sie mal kannten, die automatisch zur Dauerwelle, automatisch zum Nachfärben, automatisch zum Nachstehen, drin, fast in, nachschneiden, fast in einem 4- oder 6-Wochen Rhythmus kam. Die waren ja Garanten für das Geschäft in den nächsten Monaten.
Das stimmt.
Und ich glaube, diese Zielgruppe, diese Kundengruppe, da kann man mal zugucken, aber meines Erachtens wird die immer kleiner. Die Abstände werden immer größer und wenn man zum Friseur geht, dann will man auch nicht nur einfach 2 Zentimeter nachschneiden und den Ansatz gefärbt haben. Man wird sich bei Instagram Inspirationen suchen, man wird in Social Media Inspirationen suchen, man wird in der Werbung oder bei Germany Next Topmodel, wo auch immer. Die äußeren Einflüsse werden stark und dann wird auch die Veränderungsgröße stärker werden. Das hat aber etwas damit zu tun, dass dann auch wir als Friseure unsere Kunden auch mit einem anderen Blick beraten müssen und mit einer anderen Auffassungsgabe. Und das ist das, was wir jetzt in allen Trainings und Schulungen immer wieder forcieren, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, das ist einer unserer größten Chancen. Total Look ist eine Riesenchance.
Du hast vorhin gesagt, Anspruch ist ja nichts Schlechtes. Aber trotzdem, wenn ich dir so zuhöre, ne, dann denke ich, du hast in so vielen Punkten recht. Du hast eigentlich in allen Punkten recht. Aber es ist heute schon schwer, gute Friseure zu bekommen. Gut im Sinne von technisch gut. Die gut Haare schneiden können oder gut Haare färben können.
Ja.
Aber die jetzt auch noch zu trainieren, diesen Total Look zu erkennen und einen Geschmack und einen Sinn zu bekommen für Schönheit, das ist ja noch einmal die nächste Stufe.
Ja, das ist Next Level.
Das ist Next Level.
Und deswegen passt das auch zu unserer Next Level Strategy. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Strategie, in dem wir, ich sage jetzt mal, wenn man sich der Aufgabe stellt, wird man auch die Aufgabe lösen und man wird die Mitarbeiter auch mitnehmen.
Aber glaubst du denn, dass dir das in allen deinen jetzigen Salons gelingen wird?
Ich habe
wie viele Mitarbeiter sind gerade beschäftigt? Weißt du die Zahl ungefähr?
Ich, Es sind so um die 230, die wir im Moment haben, in 19 Salons, so ungefähr. Also ja. Ich wüsste jetzt ganz genau.
Und, aber gut, es sind etwas über 200 Mitarbeiter. Glaubst du kannst denn über 200 Mitarbeiter diesen Beauty Sense entwickeln? Weil manchmal hat man den vielleicht gar nicht. Das muss ja nicht unbedingt an einem schlechten Seminar liegen, sondern der eine hat dieses Talent und der andere hat diesen Look, diesen Blick einfach nicht. Weißt du, manche gehen ins Fußballstadion und sehen einfach nur ein Fußballspiel und wir beide als Fußballfans, wir sehen vielleicht den Unterschied zwischen einer Viererkette und einer Dreierkette, ein Kurzpassspiel oder Langpassspiel, aber ich glaube nicht, dass das meine Frau sieht.
Nee, das stimmt, das stimmt. Nein, nein, natürlich, also ob man alle Mitarbeiter auf diesen Weg mitnehmen kann, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber wir brauchen Vorbildmitarbeiter, die das als erstes machen und die werden sich dann auch nachher multiplizieren. Und Mitarbeiter, die diesen Total Look des Feeling vielleicht nicht haben, vielleicht eher technisch orientiert sind. Das werden vielleicht unsere Spezialisten für Farb- und Kolorationsdienstleistungen oder für Eyebrow-Dienstleistungen oder die werden manches auch technisch umsetzen können. Ich glaube, der Friseursalon braucht grundsätzlich eine andere Struktur. Wir verlangen auf der einen Seite von manchen Mitarbeitern zu wenig und von anderen wiederum zu viel. Ich habe auch ein paar Mitarbeitern angeboten, also ich erlebe das auch bei jüngeren Mitarbeitern, die wollen plötzlich unbedingt viel mehr Extensions machen, als wir eigentlich Haare schneiden. Also die jetzt zu guten Haarschneidern zu machen, fällt mir viel schwerer. Also mache ich die zu Extension-Spezialisten.
Aber da kommt doch...
Und wenn die dann Berufserfahrung gesammelt haben, werden sie vielleicht den nächsten Schritt machen und werden zum Styling kommen oder zur Farbe kommen. Und irgendwann werden sie oben ankommen und werden der Berater fürs Ganze.
So, und jetzt habe ich doch gerade eben vor 2 Minuten einen tollen Gedanken in den Kopf bekommen. Könnte es angehen, dass es in unserem Beruf, weil du hast ja gesagt, ne, Revolution muss alles sich erneuern.
Ja.
Gibt es vielleicht auch eine ganz neue Art von Friseur, nämlich vielleicht einen Menschen im Salon, der nichts anderes macht als zu beraten.
Ich bin überzeugt davon.
Wie bitte?
Ich bin überzeugt davon. Ich gehe zu Bräuninger zum Beispiel, Düsseldorf, das ist ein Textilhaus. Und da gibt's eine Anzugabteilung, da gibt's Hemdenabteilung, Mantelabteilung. Überall steht ein Verkäufer, der ist auf das eine oder andere spezialisiert. Aber man kann dort auch buchen Leute, die einen persönlich beraten und die führen einen zu dem gesamten Look. Also die beraten einen von Hemd, Jackett, Sakko, Hose, Schuhe im Ganzen cool. Und gehen dann mit denen durch die mehrfachen Abteilungen. Oft habe ich mich gefragt, warum soll das bei Friseur nicht so sein? Oftmals sind es doch auch Spezialisten oder tolle Friseure, aber die Beratung ist ein Problem. Also wenn jetzt einer im Salon demnächst ist und ist in der Beratung fokussiert und verteilt diese Arbeit dann an die jeweiligen Spezialisten, die sich auf ihrem Gebiet sicher fühlen, dann glaube ich, ist das eine Riesenzukunftschance.
Das ist eine Riesenzukunftschance. Das finde ich großartig. Und auch das ist ja irgendwie sogar noch nicht mal neu. Also mich erinnern die letzten 2-3 Minuten an Marlies Möller, ja, unsere wunderbare Kollegin hier aus Hamburg, die auch schon früher oft in den Salons war und einfach durch den Salon gegangen ist und den Look erkannt hat und der Mitarbeiterin gesagt hat, machen Sie das mal ein bisschen heller, hier könnte man vielleicht noch dies machen, jenes machen. Und die Kunden waren natürlich begeistert. Und die Mitarbeiter, um das schnell zu sagen, die neu waren, so habe ich es zumindest wahrgenommen, die waren alles andere als begeistert, weil die waren ja fast ein bisschen beleidigt, dass man in ihre Arbeit reinspricht. Aber derjenige, der da schon länger gearbeitet hat, der hat das natürlich auch wertgeschätzt, weil er sagt, ja super, ich lerne dadurch auch immer mehr und die Kompetenz wird ja dann nicht in Frage gestellt. Nur ich habe hier jemanden, der vielleicht noch mehr dieses Feeling hat für den Touch, der nachher den Unterschied macht.
Ja, ich gehe jetzt mal in einen ganz anderen Bereich rein. Der ist, ich sage jetzt mal, ein Bauleiter, koordiniert die gesamten den gesamten Bau an einer Baustelle, ob das ein Schreiner, Dachdecker oder Maurer ist. Also da gibt es auch diese Einzelspezialisten. Ich glaube, vielfach in Krankenhäusern ist es ja auch so, dass die Ärzte sich in ihrer Kompetenz ergänzen. Und es muss ja nicht so sein, dass es muss ja die Kompetenz, wenn einer die Kompetenz zum Beispiel im Bereich Fahrer hat und der andere hat die Kompetenz in der Beratung, ja, dann können die beiden sich ja ergänzen. Das ist natürlich, glaube ich...
Ich finde, das ist so ein toller Gedanke. Ich sitze hier gerade vor meinem Hamburger Mikrofon und bin ganz motiviert.
Ja.
Weil, ja, ich habe mal gehört, nur 6% der Friseursalons in Deutschland haben eine Rezeptionistin oder eine Person für die Rezeption. Das ist also verschwindend gering. Also werden auch noch weniger Friseursalons Beauty-Experten in ihrem Salon arbeiten lassen, die vielleicht in Anführungsstrichen nichts anderes machen als beraten, durch den Salon gehen und eventuell in dem einen oder anderen Fall nochmal mit den Kollegen besprechen, können wir das nicht hier noch ein bisschen kürzer, geht's Dani noch ein bisschen blonder, wie auch immer. Also das gibt's bei Nikolaisen in dieser Form nicht. Gibt's das eigentlich bei Schmidt?
Nee. Gibt's auch nicht, aber ich muss sagen, ich mache ja auch sehr viele Beratungen, auch bei Kunden, die ich anschließend nicht persönlich bediene, sondern die bei unseren Top-Stylisten untergebracht sind.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu keiner Minute das Gefühl, irgendjemanden da ins Handwerk reinzureden, sondern ich führe diese Gespräche immer im Sinne, dass sich alle dabei wohlfühlen und auch die Kompetenzen erhalten bleiben. Also das ist, glaube ich, auch rhetorisch natürlich eine schwierige Sache. Ich glaube, das
ist
also
Ist das so schwierig? Es unterhalten sich zwei Experten. Der eine ist der Beauty-Experte und der andere ist der Collar-Experte. Und dann reden die und der Beauty-Experte sagt, vielleicht guck dir mal die Augen an oder die Wangenform, da wäre es gut, wenn wir dies oder jenes betonen. Und dann sagt der Collar-Experte, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, wir machen das mit der und der Rezeptur und dann ist doch alles, das ist doch alles im Lack.
Ja, also wenn ich mal denke, wenn wir zum Beispiel Frisurenshows machen und wir die Models, dann beraten wir uns mit allem an, mit allen Fachkräften, wie werden wir diese Models stylen. Und das finden die Models gut, das finden unsere Leute auch gut. Also mein Team, die mitkommen immer auch bei Frisurenschuss, finden das immer als erquickend und sagen, boah, da haben wir richtigen Ideen-Input,
weißt du was?
Und laden uns neu auf.
Weißt du was, das ist ja unglaublich. Ich hatte dieser Gedanke war ganz weit weg. Den hatte ich vor über 10 Jahren. Da gab es auch das Stadtpalais noch nicht. Und da habe ich dann gesagt, ich weiß es noch ganz genau, bei so einem Team, bei so einem Meeting mit Freunden, da habe ich gesagt, wäre es nicht geil, wir würden einen Salon aufmachen, da kannst du nur um 10 Uhr hinkommen oder um 15 Uhr. Und auch nicht mehr als 8 Kunden gleichzeitig. 8 um 10 Uhr, 8 um 15 Uhr. Und dann sind wir, wie wenn wir Models vorbereiten für eine Show, dann gehen wir 4, 5, 6 Stylisten von Kunde zu Kunde. Das dauert eine halbe Stunde. Wir beraten uns bei jedem, wo wollen wir hin und wer macht was. Und dann geht es los. Und dann weiß die Kundin, okay, hier sind vielleicht mehrere Experten an meinem Kopf, aber um 14.30 Uhr gehe ich hier raus und habe den besten Look der Welt.
Ja, super. Also das ist eine tolle Idee. Also da habe ich so jetzt, wie du es sagst, noch nicht drüber nachgedacht.
Ja, das wäre
nur
eine Geschäftsidee.
Es ist zumindest absolut zu durchdenken. Ich finde auch, wir müssen auch neu denken. Und weil neues Denken führt zu neuem Handeln und neues Handeln führt zu neuen Ergebnissen. Und was wir immer in unserer Branche wollen, wir wollen permanent ein neues Ergebnis haben im Sinne von Preisen und Dienstleistungen, Salonkonzepten, immer wieder ein neues Ergebnis. Aber was wir nicht machen wollen, neues Handeln und neues Denken vorher. Und deswegen glaube ich, wenn wir ein mehr neues Denken in unserer Branche zulassen, dann wäre das der Anfang einer Veränderung für unsere Branche. Da gibt es bestimmt viele tolle Friseure, die im Sinne, wie wir das hier so diskutieren gerade, auch noch ergänzende Ideen hätten und das auch noch vielleicht in ihren Salons weitertreiben. Und dann lernt der eine vom anderen, das nennt man ja Benchmarketing, also das ist ja, und so entsteht auch eine Synergie über die gesamte Branche. Und ich glaube, da können wir extrem von profitieren.
Oliver, du musst mir jetzt nur den Gefallen tun, dass du mich jetzt gleich nochmal fragst, Lars, warum hast du denn so ein Salonkonzept nicht eröffnet?
Ja, das ist eine gute Frage. Was hat dich gehindert daran, das zu machen?
Weil, ich weiß es noch ganz genau, also wir sind nicht bis ins Finale, haben wir das nicht gedacht, aber es hat uns ein paar Tage damals wirklich bewegt, weil wir sagen, sowas gibt's in Hamburg noch nicht und wir glauben, in einer Stadt von 1,8 Millionen Menschen, da würde es sicher ein paar hundert, wenn nicht sogar ein paar tausend Personen geben, die genau dieses neue, total andere Konzept auch cool finden würden. Aber wir haben es am Ende dann doch irgendwann fallen lassen, weil der Friseurberuf ein Nasengeschäft ist. Und weil die meisten unserer Kunden dann doch zu Sophie möchten oder zu Tom oder wie sie alle heißen. Und bei so einem Konzept würde der Faktor Mensch, sage ich mal, ein wenig in den Hintergrund treten, sondern das sind dann ja eher Experten auf ihrem Gebiet und du hast dann nicht so diese menschliche Bindung.
Ja, muss es das ausschließen. Also mir fällt gerade so ein, wir haben darüber diskutieren. Wir machen einmal im Jahr in Düsseldorf eine Aktion, die heißt Stadtschönheit in Düsseldorf. Dort werden dann 10 Frauen über die Presse avisiert, sie können ihren Traumlook haben und kommen dann einen Tag zu uns im Salon. Es sind 10 Stylisten, jeder bekommt einen Stylist. Wir wollen die Damen dann zu Stadtschönheiten machen und eine gewinnt immer und da haben wir gleiches Prinzip. Wir diskutieren mit 2, 3 Leuten. Die Kunden empfinden das immer als extrem erfrischend und sagen, boah, das ist super. Und die Ausführenden, also die Stylisten, die dann alles ausführen, entwickeln natürlich auch eine persönliche Beziehung zu denen. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil Friseur ist ein so stark emotionales Geschäft und so stark von Sympathie und Empathie abhängig. Das darf man auf keinen Fall außer Acht lassen. Das muss man sogar eher noch fördern, schulen, immer weiter trainieren, weil diese Menschlichkeit ist auch gerade der Gegentrend zur Digitalität. Also Digitalität ist klar, dass es Trend ist, aber es wird auch Plätze geben, wo man einfach mal nicht online sein möchte, wo man mal wieder dieses Face-to-Face haben möchte. Ich glaube, auch das ist eine Chance des Friseurberufs, weil die Leute sitzen in den Großraumbüros und reden eigentlich mehr mit ihrem Computer als wie mit irgendjemandem. Also, dass in unseren Salons gemenschelt wird, dass da Empathie gelebt wird, Sympathie gelebt wird, boah, das ist quasi unsere Schatzkammer. Das ist extrem wichtig und das darf nie verloren gehen. Das darf aber auch bei keiner Idee verloren gehen. Also, ich glaube, wenn wir eine Idee kreieren, die Kunden einen Mehrwert bringt, dann ist das so eins Tabuthemen, an die darf man nie rangehen und die dürfen nie schwächer werden.
Ja, die.
Aber ich glaube, das passt auch zusammen.
Genau, du hast völlig recht und letztendlich, wo Menschen für Menschen arbeiten, bleibt ja immer dieser empathische Kontakt. Aber ich muss jetzt echt nach dieser Aufnahme noch mal mit mir selber so in Klausur gehen, weil...
Ja, ich übrigens auch, weil das ist so ein starker Ideenaustausch, den wir jetzt haben. Ja, das ist doch aber genau das, was ich sagte, ist, die Branche muss sich neu erfinden.
Ja.
Und dafür braucht man auch neue Ideen und neue Gedanken und dann kommt auch was.
Genau, und man muss auch den Mut haben, es einfach mal anders zu machen. Das ist ja, ich weiß nicht, ob das Albert Einstein je gesagt hat, aber wird ja mal zitiert, was ist Wahnsinn? Wahnsinn ist, wenn man immer das Gleiche macht, aber erwartet ein anderes Ergebnis, ja? Mehr oder weniger.
Ja, so ist es. Ja, genau.
Mehr oder weniger ist das ja so sein Zitat. Und da denke ich jetzt wirklich, Mensch, in der heutigen Zeit, wo die Menschen, ich habe, als du am Anfang gesagt hast, Beauty Sense, und ich zu dir gesagt habe, na ja, aber das wurde ja auch ausgesourced in andere Bereiche. Wie wollen wir das wieder in unseren Friseursalon zurückholen? Wie soll das gehen, ohne dass wir jetzt zu sehr wie so ein Mischwarengeschäft wirken, sondern wir wollen ja schon auch als Experte und als Beauty-Experte wahrgenommen werden. Und da denke ich, da müssen vielleicht auch die Abläufe, die zeitlichen Abläufe im Salon auch neu gedacht werden. Die müssen neu gedacht werden.
Ja, die müssen ich neu glaube auch, dass...
Und übrigens, diesen Podcast hören ja meistens viele Handwerker, viele Friseure, prozentual glaube ich etwas weniger Kunden. Die wenigen Kunden, die jetzt diesen Podcast hören, die entschuldigen das bitte, was ich jetzt gleich sage. Aber es ist natürlich auch für uns als Unternehmer, wäre es natürlich toll, wenn wir ein Konzept entwickeln, wo die Kunden für dieses Konzept in den Salon kommen und nicht nur für den Menschen. Die würden sich zwar freuen, wenn der Experte Tom da ist, aber wenn der Experte Tom einmal nicht mehr da ist und dafür ist der Experte, was weiß ich, Oliver da, dann ist es auch in Ordnung. Also ja, du würdest absolut. Dadurch mehr Kunden an deinen Standort und an deine Konzeption binden und nicht einzig und allein nur an den Menschen.
Ja, ganz wichtig. Ich finde das auch, also wenn man jetzt Next Level und man versucht ein anderes Level, dann müsste man sagen, also wir müssen es schaffen, dass Kunden auch Salons besuchen, ohne vielleicht Jahre koloriert zu bekommen, sondern auch andere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Ich habe das jetzt in Miami erlebt, da war in dem Friseursalon, saßen zwei Kunden, die kriegten eine Druckpunktmassage über den ganzen Kopf. Die dauerte, ich sage jetzt mal, halbe Stunde konnte man buchen, Viertelstunde, halbe Stunde, bis zu einer Stunde, immer zu unterschiedlichen Preisen. Und da war der Gedanke einfach, dass sie sich hinterher wohlfühlen, entspannt fühlen. Das war Wellness, Wellbeing. Das war eine ganz andere Dimension von Dienstleistung. Also ich glaube, da wird uns in Zukunft noch mehr erwarten, als wie wir vielleicht heute erahnen können oder wie wir es uns jetzt im Moment vorstellen können.
Aber wo sitzen denn diese?
Dort ist schon manches. Ja, wo sitzen die? Die saßen dort tatsächlich in eine separate, Es war, also Ecke war es auf keinen Fall, es war so ein separater Raum, aber trotzdem mit Durchgang zum Salon. Das hat natürlich räumlich nicht jeder Salon, aber jeder muss einfach gucken, wie kriegt er sowas vielleicht in seinem Salon integriert. Aber wir leben auch in einem Zeitalter, wo die Leute immer transspiritueller werden, also Meditation, Yoga, alle diese ganzen Dinge, es muss sich alles gut anfühlen. Wir entwickeln uns ja, wie habe ich neulich gelesen, vom Homo economicus zum Homo emotionalis. Also für uns wird immer wichtiger, wie fühlen sich Dinge für uns an und wie fühlen wir uns damit und wie fühlen wir uns. Und das übertragen auf die Friseurarbeit, werden wir auch vielleicht in Zukunft Haare anders behandeln müssen, mit Menschen anders umgehen müssen, viel mehr Wellbeing in die Dienstleistung reinzukriegen, dann die Leute müssen es als nicht mehr sagen dürfen, ich muss zum Friseur. Das ist ja immer das, was so immer gesagt wird, ach, ich muss wieder zum Friseur, weil Ansatz rausgewachsen oder sonst was. Dieser Spruch ist schon im Ansatz für uns nicht positiv, weil da fühlen sich ja gezwungen. Wir müssen aus ich muss zum Friseur ein ich will zum Friseur oder ich will zum Beauty-Stylisten machen. Das ist natürlich ein schwieriger Satz und alles, was ich jetzt sage, ist auch jetzt erst einmal Theorie. Aber ich glaube daran, wenn man erstmal die Gedanken gesetzt hat und wenn man sich immer weiter da reinsteigert, dann wird man auch in Zukunft in der Lage sein, diese ganzen Ideen umzusetzen. Ich selber bin ja permanent damit beschäftigt und ich weiß, wie schwer das einem fällt zwischen dem, was man sich so ausdenkt oder nennen wir es mal zwischen persönlicher Vision, die man kreiert, bis zu dem, was dann im Alltag wieder an Power rausgesogen wird, weil plötzlich die Alltagsprobleme da sind. Also das kenne ich, aber dagegen müssen wir ankämpfen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass jeder Salon eine Strategie entwickelt. Wo wollen wir denn in 3, 4 oder 5 Jahren stehen?
Aber weil du machst das anscheinend regelmäßig, oder? Du hast vorhin gesagt, du hast Geschäftspartner und ihr habt euch getroffen und wo habt eine jetzt euch auf eine neue Zielsetzung oder eine neue Strategie eingelassen. Das heißt, machst du das einmal im Jahr, zweimal im Jahr, dass du dich für 2, 3 Tage rausnimmst und dir nur darüber Gedanken machst?
Nee, dass wir haben regelmäßig kontinuierlich Salonleiter-Meetings gehabt, das ist klar. Das machen wir auch regelmäßig, aber das war für uns ein besonderes Meeting. Wir haben uns die Kunden angeguckt, Fotos angeguckt von Frauen, die mit besonderer Attraktivität und haben uns dann gesagt, wo liegt hier einfach der Schönheitswert? Was ist für die am wertvollsten jetzt? Die Haare, die Eyebrowning, die Haut, wie sie aussieht. Wir haben einfach versucht, Rankings zu machen. Da sind wir einfach auf den Gedanken gekommen, alles hat immer eine Wichtigkeit, aber alles muss zusammenpassen. Und dann haben wir gesagt, unser Beruf ist, ich will nicht sagen in einer Krise, das kann man nicht sagen, aber wir produzieren seit Jahren beim Endverbraucher kein Wachstum zu mehr Friseurbesuchen. Also haben wir gesagt, wir jetzt
generieren, entschuldige, wenn ich da kurz reingrätsche, bitte vergiss deinen Gedanken nicht, weil er mich wirklich interessiert. Nur weil du gerade gesagt hast, wir generieren nicht mehr Friseurbesuche. Das ist ja das, was so fatal ist in dieser Branche. Wir stagnieren schon seit vielen Jahren, während andere Beauty-Berufe oder Wellness-Berufe in den letzten 10 Jahren geboomt sind. Wenn du siehst, du arbeitest ja selber für L'Oreal, wenn du siehst, was da auf der Kosmetiklinie in den letzten 10 Jahren passiert ist und dann bei Friseuren, dann ist das wirklich traurig.
Ja, das stimmt leider Gottes. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Leute werden diesen Bedarfsbesuch, also ich muss wieder die Haare geschnitten kriegen oder muss wieder gefärbt werden, das wird bei der Zielgruppe, die jetzt zwischen 20 und 45 ist, immer geringer. Und das wird, und die werden das auch nicht später im Alter deutlicher stark machen. Das ist nicht das, was ich vermute. Sie werden nach Inspirationen, sie werden nach ihrem Feeling gehen, wann sie sich verändern. Und wenn sie sich dann verändern und wenn sie etwas wollen, dann werden sie auch größere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und damit wird also, ob wir jetzt wollen, also als Friseure, ob der Anspruch steigt oder nicht steigt, ich glaube, der wird beim Endverbraucher steigen. Und die Endverbraucher werden sagen, das und das sind die Ansprüche, die wir erwarten. Und wir werden uns dem Markt anpassen müssen.
Stimme ich dir nicht zu?
Nein,
stimme ich dir deswegen nicht zu, weil du hast gesagt, die Endverbraucher werden sich, was hast du gerade gesagt, die Endverbraucher werden in den Ansprüchen steigen und ich würde sagen, stimme ich nicht zu, die sind schon lange gestiegen. Sie finden nur keinen Ort, wo das befriedigt wird.
Ja, das stimmt. Und wenn man heute junge Frauen in den Salons, Balayage-Kunden sieht, wie die über kühle Töne reden und welches Know-how die auch haben und mitbringen, Wahnsinn. Und wie genau die wissen, welche Farbrichtung es sein soll, wie der Look aussehen soll. Und da stehen oftmals Friseure dahinter, die sagen, wow, der Anspruch ist schon hoch, da müssen wir schon ganz schön mit dem Anspruch der Kunden mithalten. Und das stelle ich mir jetzt mal auf mehrere Dienstleistungen vor. Im Übrigen, Eyebrowning, was ich eben sagte, ist ja so gestiegen, aber das kommt nicht, weil wir das wollten, sondern weil die Endverbraucher das wollten. Und die Endverbraucher wollen Extensions, sie wollen Balayage, sie wollen einfach diese Dienstleistung. Und da liegen die Chancen und da müssen wir, ja, da müssen wir auch unsere Kompetenz immer weiter stärken. Und da liegt auch die Wachstumschance Friseur.
Genau, deswegen meinte ich ja gerade, ich glaube, die Endverbraucher sind schon lange dabei, nur wir sind nicht mitgekommen. Ich möchte einen Gedanken von dir, den du vor ein paar Minuten gesagt hast, nochmal aufgreifen. Und das ist nochmal das Thema Friseur. Der Friseur muss sich verändern. Sag mal, wo wir auch in der heutigen Zeit so viel über Wording und über Marketing und Positionierung sprechen. Wenn es den Salon geben würde, der höchstwahrscheinlich in deinem und in meinem Kopf jetzt ist, wo die Welt perfekt wäre, wo jemand wäre, der nur berät mit Experten, ne, egal ob alle Kunden zur gleichen Zeit kommen oder unterschiedlich, das ist mir egal, aber wo es diesen Ort geben würde, würdest du so einen Salon dann noch Friseursalon nennen oder ist das Wort Friseur dann eventuell hinderlich?
Ja, das Wort Friseur kommt vom Frisieren. Aber wer will eigentlich tatsächlich noch frisiert werden? Also die Frage ist, viele Berufe haben ja ihren Namen auch geändert, also auf der Zeit auch angepasst. Also wir Friseur, Frisur, also Frisur ist für mich persönlich, und ich möchte da keinem zu nahe treten, aber ist ein eher altklingendes Wort. Die Leute sagen Style, Look. Ja, also es werden andere Wordings bei den jungen Leuten benutzt. Und Frisur, wenn ich einer 20-Jährigen sagen würde, machen wir eine schöne Frisur, dann klingt das nicht, als ob es nachher schön aussehen würde. Da ist schon eine ganz andere Auffassung da. Also um die Frage konkret zu beantworten, wir haben ja nun mal das Wort Friseur, aber viele junge Friseure, wenn die bei ihren eigenen Account haben, bei Instagram, dann sehe ich kaum einen, der sich auch Friseur nennt. Die nennen sich Hairstylisten, die nennen sich Hairdesigner. Die benutzen alles, nur nicht dieses Wort Friseur. Von der Jugend wird dieses Wort Friseur total umgangen.
Aber ich finde das ganz interessant gerade.
Ja.
Aber ich finde das ganz interessant gerade, weil wir dann nicht, wenn wir über das Wording sprechen, ja nicht das nur eindimensional sehen, weil wir glauben, dass der Friseur ein schlechtes Image hat oder ein kritischeres Image, das hast du ganz am Anfang gesagt, sondern weil Friseur, selbst wenn das Image positiv wäre, das Wort Friseur in Verbindung mit Frisieren und Frisur ist einfach nicht Beauty.
Es ist nicht Beauty, Zeitgeist. Es ist nicht Beauty. Ja, also wenn man jetzt sagt, den Zeitgeist, und ich meine ganz ehrlich, in den 50er Jahren, 60er Jahren, da haben Friseure in allererster Linie nur frisiert, toupiert, gekämmt, gelegt. Das war die Form des Frisierens, der Frisur. Balayage ist, ja, da wird gemalt im Haar, da wird kreativ gearbeitet, da werden Farbakzente gesetzt, da wird ein Look gestylt oder geformt. Also ich wäre wirklich dafür, dass sich das Wort Friseur modernisiert. Es muss sich modernisieren. Ich habe jetzt keinen Skript begleitet, aber wahrscheinlich allein die Formulierung Hairstylist oder Hairdesigner ist schon mal einfach mal besser.
Ja, oder warum sowohl als auch? Also warum nicht sowohl als auch? Das ist gerade mein Gedanke. Reden wir jetzt hier vielleicht im Idealfall, ich meine, wir erlauben uns heute mal so ein bisschen kreativ zu spinnen, ist das vielleicht ein ganz neuer Beruf, dass man sagt, später du kannst sagen, du kannst Friseur werden oder du wirst Beauty Specialist oder Beauty Expert. Ja, und dann oder
Beauty Stylist, ja.
Ja, dass man sagt, es gibt Leute, die wollen Friseur sein, alles klar, dann machst du deine Friseurausbildung oder du wirst Beauty Specialist. Und dann ist das was anderes. Dann ist Friseur ein Teil davon, aber halt nicht nur, sondern dann denken wir einfach weiter.
Absolut. Und ich finde diesen Gedanken weiter. Ich sehe das ja bei meiner kleinen Tochter, 16 Jahre alt, und dann sitzt sie mit ihrem Freundin da und das Thema Beauty fasziniert die. Auch das Thema Friseur sie alleine fasziniert. Die reden auch von Balayage, die reden auch von allen möglichen Schönheitsdienstleistungen, finden die ganz klasse. Das heißt, dieser Selbstperfektionismus, der durch Instagram ja stark getrieben wird, jeder kann dort sich schöner machen, als wie er vielleicht in Wirklichkeit ist. Also man sieht immer dort ganz, ganz toll aus. Und es wird sehr viel Schönheit in Umlauf gebracht und sehr viel Schönheitsanspruch, Beauty-Anspruch. Allein wenn ich jetzt sage Schönheit, finde ich das Wort schon alt klingt, da gehört eigentlich das Wort Beauty hin. Und es gibt ja auch in der Sprache immer Trends. Also die Leute haben sich vor 50 Jahren anders ausgedrückt als wir heute. Also da müssen sich aber vielleicht auch andere Leute Gedanken machen, wie man unseren Namen einfach modernisiert. Vielleicht kommen auch Impulse aus der Branche. Aber ich finde, wir müssen mehr Beauty, und deswegen unser Blick für Beauty muss größer werden. Und da gehört eben mehr zu als wie Haare schneiden und Haare färben alleine. Das muss viel größer werden. Und damit würde sich auch automatisch der Name vielleicht vom Friseur zum Beauty-Stylisten automatisch entwickeln.
Entweder der Name oder sogar ein ganz neues Berufsfeld. Oliver, wir sind schon eine Stunde am Quatschen. Und
war auch schön, muss ich ehrlich sagen.
Ja, es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt fast schon ein schlechtes Gewissen, weil ich im Vorfeld das, was jetzt auf dich zukommt, gar nicht mit dir besprochen habe.
Okay.
Aber es tut nicht weh. Ich hoffe, du kannst mir jetzt, mir und den Hörern, gleich auch die richtige Antwort geben. Und zwar ist es neuerdings bei mir so, ich mache das erst seit wenigen Folgen, dass alle meine Gäste zum Schluss sich ein Lied wünschen können, das wir auf einer Spotify-Playlist packen. Guck mal, warte, jetzt ruft schon Spotify an und die freuen sich, dass ich das gerade erwähne. Nein, Telefon schnell wieder aus. Also, es geht darum, alle meine Gäste, die ich in diesem Jahr hier einlade in meinem Podcast, haben einen Musikwunsch frei, wo sie sagen, den Song finde ich aktuell ganz toll oder diesen Song finde ich sowieso großartig schon seit vielen Jahren. Und den packen wir dann bei Spotify auf eine Playlist. Und so vielseitig meine Gäste in diesem Jahr schon waren und hoffentlich weiterhin sind, so unterschiedlich und vielseitig ist dann auch diese Playlist. Gibt es ein Lied, das dir momentan oder generell, was dir gerade in den Sinn kommt, wo du sagst, das gefällt dir total gut?
Ja, also ich muss, jetzt muss ich sagen, jetzt schlägt mein Lokalpatriot natürlich. Ich bin Düsseldorfer, Fortuna-Fan, Tote Hosen. Das ist ja natürlich quasi eine Einheit. Und wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, muss ich natürlich lokalpatriotisch denken. Und dann sage ich mal, das neue Lied von Toten Hosen, wie heißt es, Tanzen im Regen, glaube ich. Das ist auf jeden Fall ein Lied, was ich neulich im Auto gehört habe und total begeistert war, was die Toten Hosen da wieder auf die Beine gestellt haben.
So, will ich jetzt gleich mal gucken. Gibt es diesen Song Tanzen im Regen, sagst du?
Also auf jeden Fall das neue von Toten Hosen.
Okay, warte mal. Tote, ich guck hier live, wir sind ja live dabei. Tote Hosen, ich guck bei Spotify. Feiern im Regen.
Oder Feiern im Regen.
Feiern im Regen.
Ja, dann nehmen wir das doch.
Alles klar, packe ich auf die Playlist. Super.
Alles klar, prima.
Oliver. Schön. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dich den Kunden losgerissen hast, um hier diesen Podcast zu bereichern. Also dieser Podcast, warte ganz kurz. Ja. Du hast natürlich das letzte Wort. Ich will nur sagen, dieser Podcast ist ja auch ins Leben gerufen worden von mir, um Kolleginnen und Kollegen und auch Handwerker aus anderen Berufen zu inspirieren, einmal quer zu denken, mal neu zu denken. Und ich glaube, unser Gespräch und viele, viele Gedanken, die du geäußert hast, die sind ja geradezu ideal, mal kreative Gedanken oder selbst kreativen Gedanken nachzugehen. Also ich fand das ganz wertvoll. Vielen Dank.
Super. Und ich fand das auch ganz toll, weil das Gespräch hat mich auch unglaublich inspiriert. Also da muss ich sagen, da gehe ich jetzt gleich auch mit mehr Ideen und nochmal in den Gedanken gestärkt raus. Aber einen Satz möchte ich zum Schluss auch sagen. Ich finde das ganz toll, was du da mit deinem Podcast auf die Beine stellst, weil da möchte ich ja auch zu gratulieren. Ich finde das auch für unsere Branche so wichtig, weil du ermöglichst damit einen Austausch, der deutschlandweit und auch noch darüber hinaus so viel Kollegen auch inspirieren kann, weil sonst hätte man es ja nur auf Seminaren oder auf Messen oder wenn man sich trifft. Also damit wird auch etwas losgetreten, was den Veränderungsprozess in Gang treiben kann. Und deswegen finde ich das super, Lars, dass du das machst. Und ich kann nur sagen, bleib dran, wir sind dankbar dafür.
Oh Mann, Oliver. Also ein besseres Schlusswort gibt es gar nicht. Vielen, vielen Dank. Ich nehme dieses Lob gerne an.
Ja, gern geschehen.
Danke. Tschüss.
Danke auch. Tschüss, bis bald.
Tja, und dann ist da ja noch diese Sache mit Ostern. Was ist das für ein merkwürdiges Osterfest, das wir in diesem Jahr begehen? Das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Und man neigt dazu, jetzt fast das Wort traurig zu sagen. Aber ich denke, wir sollten es gar nicht so traurig nehmen. Das Wetter ist zumindest deutschlandweit ganz akzeptabel und ganz gut über dieses Osterfest. Und in Kontakt kann man natürlich auch bleiben, nicht nur face-to-face, sondern halt auch digital, zum Beispiel mit Videokonferenzen, mit FaceTime, mit Skype, per Telefon klassisch, ja, dass man auch da mit seinen Familienmitgliedern und mit seinen engsten Freunden auch Ostern oder diese Tage gemeinsam feiern kann. Was mit dem Osterfeuer ist, das wird höchstwahrscheinlich schwierig. Es werden aber auch vielleicht einige von euch gar nicht kennen. Hier bei uns im Norden ist es große Tradition, am Ostersamstag immer an den Küsten, an der Elbküste oder an der Ostsee, Nordsee, große Osterfeuer zu veranstalten, wo dann drumherum auch gegrillt wird und getrunken wird. Und das ist eigentlich immer eine super schöne Atmosphäre. Aber ja gut, das fällt natürlich aus. Und so ein Osterfeuer höchstwahrscheinlich digital ist auch ein bisschen albern. Aber ansonsten, auch das ist vielleicht etwas Positives aus dieser Corona-Zeit. Wie können wir oder die meisten von uns heute mit Videokonferenzen, mit FaceTime, Zoom, Skype und wie das Facebook und welche Plattform es da alles gibt, wie können wir heute oder die meisten von uns heute damit mit dieser Technik schon besser umgehen als noch vor 4 Wochen? Und in 4 Wochen wird das nochmal besser und sicherer. Das wird niemals den persönlichen Kontakt so richtig ersetzen können. Aber wir merken auf einmal auch neue Möglichkeiten und Potenziale, auch nach Corona, die wir sonst eventuell, wenn wir nie gezwungen worden wären, vielleicht auch nie genutzt hätten. Und insofern, lasst uns nicht traurig sein, sondern lasst uns die Ostertage bestmöglich genießen. Und dazu wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß, viel Kraft. und eine gute Zeit. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Dankeschön und tschüss aus Hamburg.